Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Skotnik empfängt Gäste, die alles eines gemeinsam haben. Kommen sie nun aus der Wirtschaft, dem Showgeschäft, der Politik, dem Handwerk oder wie heute dem Sport oder aus Gefilden, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Sie brennen für das, was sie tun. Wie die Expertiv leben sie passioniert ihre Werte und folgen mit Leidenschaft ihrer Berufung. Und die Berufung unseres heutigen Gastes, die müssen wir nicht groß vorstellen. Die erkennt jeder, wenn er auch nur 2 Sekunden seine Stimme hört. Sei es im Fan-Talk oder im Doppelpass. Seine legendärste Zeit als Trainer wiederum hatte er selbstverständlich hier bei uns in Bochum an der Kastropper Straße. In der Saison 2004-2005 führte er den VfL bis in den UEFA-Pokal. Als Trainer war er außerdem unter anderem in Hannover, Duisburg, Köln, Aachen, Berlin, Aalen, Essen und auf Schalke tätig. In der Spielergewerkschaft Vereinigung der Vertragsfußballspieler trainiert er arbeitslose Profis, um sie zurück ins Spiel zu bringen, was einst auf RTL Nitro sogar als Doku-Soap festgehalten wurde. Profifußballer selber war er allerdings nie. Er schaffte den Sprung vom Amateurspieler zum Profitrainer. Und was er immer war, ist und stets sein wird, ein erfrischender Klartextredner. Bei uns in der 24. Folge von In Arbeit. Herzlich willkommen, Peter Neururer.
Tag und Glück auf! Heute feiern wir nicht nur Fußballweisheiten, sondern auch ein ganz besonderes Jubiläum. 2 Jahre in Arbeit. Und wer könnte besser und passender sein, um mit uns darauf anzustoßen, als der Mann, der den deutschen Fußball so geprägt hat wie kein zweiter. Peter Neururer. Herzlich willkommen, Peter.
Ja, hallo. Mit Prägung. Das war schon eine Sache. In einigen Bereichen mit Sicherheit. Ich war ja der erste Laptop-Trainer weltweit. Obwohl ich vom Laptop keine Ahnung habe, aber habe ich perfekt gemacht.
Okay.
Ich war der erste Trainer, der in Deutschland hat auslaufen lassen. War auch revolutionär.
Tatsächlich?
Aber dann hört dann irgendwo die Prägung auch auf.
Okay. Ja. Aber wir kommen sicherlich gleich in den nächsten Minuten noch auf das ein oder andere, das dich, dein Umfeld oder ganz Deutschland geprägt hat. Peter, gleich zum Start, direkt tiefgründig. Welche Taktik oder System rätst du als Trainer unseren Hörerinnen oder Hörern für ein wertvolles Leben?
In erster Linie spielt keine Rolle, sondern nimm das, was du machen sollst, als Rolle an und fülle es mit dir selber. Versuche nicht, irgendjemandem nachzumachen. Denn der blöde Spruch ist durchaus kein schlechter. Die beste Kopie ist nicht so gut wie das schlechteste Original.
Aha.
Kann man sehen, wie man will. Nein, es geht darum, in allen Bereichen authentisch zu sein. Nur mit einer gewissen Authentizität bist du imstande, andere Leute zu überzeugen. Und wenn du einen Job hast, den wir zum Beispiel hatten oder ich eben habe, in anderen Bereichen noch, dann musst du mit Glaubwürdigkeit, mit Geradlinigkeit versuchen, Leute mitzunehmen. Das kannst du nur dann machen, wenn du authentisch bleibst. Wenn du irgendwelche Rollen vorgibst. Ich habe mich mal selber gesehen. Ich war von mir überzeugt. Als Laienschauspieler war ich in einigen Serien im Fernsehen unterwegs. Also ich habe mich da selbst vorgeschlagen für mindestens einen Oscar. Und dann habe ich mir das angeguckt mit meiner Familie. Bist du zur Premiere grundsätzlich eingeladen?
Ja.
Und habe mich da gesehen. Und ich fand mich sowas an fürchterlich zum Kotzen.
Okay. Ging es nur dir so oder ging es den anderen auch so?
Nee, alle anderen waren amüsiert. Sie sehen ja den Peter Neururer, den sie ohnehin nicht kennen.
Ja.
Naja, den sie aber irgendwo wahrgenommen haben, weil er immer in der Öffentlichkeit ist.
Ja.
Aber ich sehe mich da als mich selber, der ich gar nicht bin. Auch wenn ich da eine Rolle gespielt habe. Die Rolle war scheiße.
Okay.
Und da habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Und ich bleibe so, wie ich bin. Oder ich bleibe so, wie ich war.
Ja, ja.
Und das hoffentlich so lange wie möglich. Natürlich habe ich damit mir auch einige in anderen Abführungen, Feind ist der falsche Begriff, aber nicht gerade Sympathisanten mit erworben. Aber ich weiß, dass diejenigen, die zu mir stehen, die an meiner Seite sind, dass die auch 100% zu mir stehen, weil sie zu mir stehen
und
nicht zu dem, der in der und der Funktion oder Rolle ist.
Ja.
Und das ist wichtig. Und da würde ich den Leuten mitgeben, authentisch zu sein in allen Lebenslagen und vor allen Dingen ehrlich zu sein. Meine Ehrlichkeit zum Beispiel hat mir den einen oder anderen Job gekostet.
Ja, da kommen wir später
in der Bundesliga. Aber trotzdem, es ist wunderbar, wenn man jeden Morgen nach welcher Rasur auch immer ins Spiel gucken kann und sagt, du bist derjenige, welcher. Das passt. Das ist eine Art von Selbstzufriedenheit, die dadurch entsteht.
Ja, und ich glaube, ein Großteil derer draußen, die uns hören oder nicht hören oder dich vermeintlich wahrgenommen haben, um nicht zu sagen, kennengelernt zu haben, die feiern das auch. Ne? Genauso soll es ja auch sein. Passt übrigens total gut zur nächsten Frage, die ich habe. Authentizität, eines der schwersten Wörter für mich. Die Begrüßung mit Glück auf und Tag war ja jetzt nicht ohne Grund gewählt. Einmal, weil es zum Podcast passt und weil es zu dir passt. Du bist auf Kohle geboren. Sprichst die Sprache des Ruhrgebiets, du lebst die Werte des Ruhrgebiets und liebst das Ruhrgebiet mehr als jeden anderen Ort, hast du mal gesagt.
Ja.
Was gibt dir das Ruhrgebiet und was macht es so besonders?
Ja, die Entwicklung im Ruhrgebiet, ich beziehe immer alles nur auf die Zeiten, der ich selber irgendwas wahrnehme.
Ja, ja, alles klar.
Ich bin geboren, also jetzt wollen wir nicht meine Lebensgeschichte erzählen, ja, langweilig nicht? Wahrscheinlich. Ich bin geboren in Mahl, das ist eigentlich auch am Rande des Ruhrgebiets, schon Teile sind schon fast schon Richtung Münsterland. Ja, ja. Aber geprägt eben auch durch Zechen, ne? Ja. Auguste Victoria und Zeche Brassard und so weiter und so weiter. Mit einem großen Chemiewerk, CWH, also ja. Hat mit Arbeit zu tun. Arbeit zu tun und mit Vielfalt zu tun. Ja. Unseren Wohlstand, den ersten Wohlstand, den wir uns haben aufbauen können, nachdem die Trümmerfrauen nach dem Krieg einiges wieder hingerichtet und hergerichtet haben, war ja nur möglich mit Hilfe der Gastarbeiter. Viele Arbeiter von uns, auch deutsche Arbeiter, die waren noch in Kriegsgefangenschaft oder haben was und das und das nachmachen können. Und einige Dinge, Aufbau eines Wohlstandes, brauchten wir die sogenannten oder auch Gastarbeiter.
Ja.
Italiener, teilweise Türken, Griechen und so weiter und so weiter. Noch nicht mit Überhand, aber immerhin. Mhm. Da haben sie uns geholfen. Und da hat man gelernt im Ruhrpott, Polen kam viel nach dem Krieg,
ja.
Deutsche, die aber aus diesem Gebiet gekommen sind. Mhm. Man hat gelernt, tolerant zu sein. Tolerant zu sein, aber nicht vom Bewusstsein her, ich muss jetzt tolerant sein, sondern als Selbstverständlichkeit aufzunehmen, dass mein Nachbar, egal wo er herkommt, ne, an einem Ziel arbeitet, an einem vernünftigen Zusammenleben. Mhm. Heute sagt man da Integration zu.
Ja.
Wunderbar. Aber das vernünftige Zusammenleben heißt, gemeinsam auch einen Pilz zu trinken. Und da habe ich früher regelmäßig und sehr, sehr intensiv gemacht, auch keine Frage, aber das ist auch so eine Geschichte, wenn irgendeiner mich in irgendeiner Kneipe gesehen hat und der mit mir dann 20 Pils getrunken hat, sage ich, dann muss er mit meinem Zwillingsbruder unterwegs gewesen sein. Ich trinke mir gar kein Bier mehr.
Aha.
Und da ist eine andere Geschichte. Aber das ist eben so eine Art von Selbstverständlichkeit, ne? Im Ruhrgebiet. Mit einem anderen an der Theke stehen, früher gab es an jeder Ecke irgendwelche Eckkneipen, da zusammenzusitzen. Oder ein Bierchen zu trinken oder von mir aus oder gemütlich eine Zigarette zu rauchen, egal wo der Junge herkommt.
Ja.
Das Einzige, was man hier gefragt hat, auf jeden Fall in meinem Umfeld, zu welchem Verein stehst du denn?
Genau, Fußball war das Wichtigste.
Fußball,
ne?
War das Leben, ganz genau. Ne? Und den Knappenschmiede, die arbeitet heute noch dran, irgendwo aus der Vergangenheit her, angerührt bzw. motiviert, Talente zu schmieden, ja, aus den eigenen Reihen, ja, weil das automatisch zur Folge hat, dass ich Leute habe, wenn die sportliche Qualität da ist, die die richtige Mentalität auch mitbekommen haben. Denn wir wissen ja, im Sport, gerade im Fußball, ist es oftmals so, dass Mentalität auch Qualität schlagen kann.
Absolut, was aber im Moment bei den Kollegen aus Gelsenkirchen nicht so...
Da haben wir die Mentalität auch nicht mehr, weil da Leute rumlaufen auf Schalke, die leider in der Führungsspitze vom Fußball keine Ahnung haben. Tolle Menschen, tolle Mitbürger, wunderbar. Ja. Aber das Prinzip des Fußballs, jetzt nicht des Fußballs im Ruhrgebiet, das sowieso nicht, aber das Prinzip des Fußballs, das Geschäft des Fußballs kennen sie leider nicht. Ja. Deswegen sind hier viele, viele, viele Tausende von Menschen mehr als enttäuscht und tief traurig, weil der Ruhrpottler, ob jetzt Bochumer, Essener, Oberhausener, Meidericher, gibt's ja gar nicht mehr, sondern MSV Duisburg, Schalker oder was auch immer ist, oder Katernberger, vollkommen egal, liebt seinen Verein.
Mehr
teilweise leider, sage ich, mehr als seine Familie, oftmals. Mhm. Oder mehr als seine Nachbarn, oftmals. Aber man steht zu 100% seinem Verein bei, egal in welcher Zeit. Und ich habe festgestellt, ich war ja bis auf Schwarz-Gelb bei fast allen namhaften Vereinen im Ruhrgebiet. Gibt es
eigentlich einen Grund für, dass du nie in Dortmund gelandet bist?
Ja, mich selber.
Sehr gute Antwort.
Mich
du
selber.
Darfst bleiben, Peter.
Ja. Es ist einfach so, die Vereine, und dann ist egal, ich war, wie gesagt, bei jedem Verein.
Ja.
Je schlechter es dem Verein geht, nicht auf Dauerhaftigkeit, aber wenn es einem Verein richtig schlecht geht, dann siehst du plötzlich, wo kommen die Menschen her?
Ja, so ist es.
Ich habe Spiele erlebt, als ich beim zweiten Mal beim VfL Bochum war, da hatten wir jedes Spiel ausverkauft.
Ja.
Absolute Abschiedsgefahr. Eigentlich waren wir schon abgestiegen.
Ja.
Bei dem Restprogramm, was wir damals hatten, kaum machbar.
Ja.
Aber mit Hilfe, nicht Neurohr, nicht die Mannschaft, die Symbiose, allem, was da zusammenpasst.
Ja, ja, ich weiß, was
und da gehören die Fans und die Zuschauer. Nicht nur die normalen Fans, sondern auch die Zuschauer gehörten mit dazu.
Ja.
Eine Symbiose, wie ich nur im Ruhrgebiet kennengelernt habe.
Peter, wir haben ja derzeit auch die Situation, lass dich kurz unterbrechen. Ich renne ja seit Jahr und Tag in das Schmuckkästchen an der Kastropper Straße, dass als Dieter Hecking kam, kaum einer noch einen Pfifferling auf uns gesetzt hat. Und wir jetzt in der Situation sind, es vielleicht sogar noch aus eigener Kraft zu schaffen. Aber wenn du siehst, mit welchem Enthusiasmus die Menschen dahin laufen, wie viele Menschen wirklich auswärts das auf sich nehmen, da hinzufahren. Abgefahren. Wirklich abgefahren. Und ich finde diese Solidarität, dieses Gemeinsame, das vermisse ich in ganz, ganz vielen Punkten in der Gesellschaft. Und beim Fußball ist das vielleicht noch so ein bisschen märchenhaft, Blümerand.
So
aber genau
aus.
Da ist es.
Genau
ist
mega. Da ist es. wollen wir die ganze Sache mal weiterführen. Es ist so, beim VfL Bochum gerade richtig beschrieben, in der Zeit, die ich miterleben durfte, in der Euphoriephase, wir haben einen Aufstieg miteinander erlebt, ja. Wir haben dann den UEFA-Pokal miteinander erlebt, das war großartig.
Ja, mehr als großartig.
Dahin, das waren Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Ja. Gleiches, auf gleicher Ebene, aber auch so, in der größten Not entstanden, war bei Schalke 04 mal 70.000 Zuschauer beim vorletzten Heimspiel, dass wir gewinnen mussten, ansonsten wären wir auch abgestiegen in die dritte Liga. Ja, ja. 70.000 Menschen bei solch einem Spiel, unvorstellbar. Ja. Auch dieses Spiel hätten wir niemals ohne dieses Publikum, ohne diesen Rückhalt erreichen können. Ja. Bei Rot-Weiß Essen das gleiche erlebt, beim MSV Duisburg das gleiche erlebt und so weiter und so weiter. Das ist Ruhrgebiet. Ja. Und zwar auf jeden Fall. Ist es hilfreich für jeden Verein, aber jetzt kommen wir zum Punkt. Irgendwo ist der Fußball das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ja. Und wenn ich sehe, dass den größten Rückhalt, du in der Phase hast, in der du Gefahr läufst, alles zu verlieren, warum muss es überhaupt dazu kommen? Warum halt die nicht immer zusammen?
Ja, ist so.
Auch dann, wenn es gut läuft oder wenn es mal nicht so gut läuft. Ich muss nicht unbedingt um meine Existenz kämpfen, mit dem Bewusstsein, das ist unser aller Ding. Unsere Existenz geht dadurch kaputt, meine Lebenswerte gehen dadurch kaputt. Ich kann vorher dafür sorgen, dass das gar nicht dazu kommt, wenn ich grundsätzlich immer Zusammenhalt zeige. Aber das ist das Problem. Wenn da irgendwo irgendwas erfolgreich wird, dann möchte ich jemand an Nummer 1 stehen, an Nummer 2 stehen.
Absolut.
Und dann bilden sich Hierarchien auf, die selbst im Ruhrgebiet nicht mehr kompensiert werden können, weil die Grundmentalität leider verloren gegangen ist.
Ja, das geht mir auch ab tatsächlich. Gerade dieser Solidaritätsgedanke und auch niemanden, was ja auf das Konto der Solidarität einzahlt, niemanden verlieren, auf der Strecke zurücklassen, wie auch immer, nenn es, wie du es willst, ist mir egal. Genau das geht mir auch ab. Ja, weißt du, Survival of the Fittest, ich möchte jeder sich selbst am nächsten, ich brauche da dickere Auto, ich brauche noch das und das, aber dass wir uns jetzt hinter unserem Zechenhaus an der Gartenlaube auf dem dreibeinigen Grill die Kohlen rausschmeißen und uns im Bauch reinpfeifen und gucken uns jetzt, du als fiktiver MSV Duisburg-Fan, ich als FC Schalke-Fan, was ich nie sein werde, und dann der Dortmunder dabei, gucken wir uns die Sportschau an trinken uns vielleicht noch einen Alkohol, habe ich jetzt alkoholfrei gesagt, unseren Pilz.
Das ist unglaubwürdig.
Ja, genau. Die Zeiten, die sind total selten geworden. Ne?
Die sind seltener geworden, aber die finden man kurioserweise bei den älteren Menschen, die das nämlich erlebt haben. Ja. Ne? Und die Rivalität der Clubs zum Beispiel, der Clubs untereinander, ist großartig. Da lebt der Fußball
von. Ja, sicher.
Es darf nur nicht ausarten, dass da Gewalt und ähnliche Dinge da hört es natürlich auf. Aber da sprechen wir nur Randgruppen an, die leider auch in der Gesellschaft, aber leider diejenigen sind, die auffällig sind und nicht die positiv Denkenden. Denn die gibt es noch und die haben diese soziale Bindekraft des Ruhrgebiets. Die Vergangenheit des Ruhrgebiets, der Kohle. Wenn man auf Kohle geboren ist, dann hat man eine gewisse Mentalität. Ja. Und ist vor allen Dingen all den Menschen offen, die bereit sind, sich hier zu integrieren und die bereit sind, sich an die Regeln hier zu halten. Mhm. Und das ist entscheidend, egal wo sie herkommen. Ob sie aus Afghanistan kommen, aus Syrien kommen, egal woher. Ja. Nur, man muss den Willen haben, gemeinschaftlich, friedlich, vernünftig, sozial miteinander umzugehen.
Ja, du hast es gerade richtig gesagt, gemeinschaftlich. Alles, was wir beide jetzt gerade eben besprochen haben, Mentalität, Authentizität, Gemeinschaft, Ruhrgebiet, ganz klar Ruhrgebiet. Der Trainer Peter Neururer, ne? Ist der ähnlich wie der Vater Peter Neururer oder anders? Was war dir wichtig in der Erziehung deiner Kinder? Du hast, glaube ich, 2 Kinder. Ja. Oder meinst du sogar etwas anders gemacht zu haben als ein Gros aller Väter?
Ich war ein verdammt schlechter Vater.
Okay.
Weil ich auf die wesentlichen Dinge der Erziehung zum Beispiel so gut wie gar keinen Einfluss hatte. Ich war nur unterwegs.
Okay.
Und ich habe Dinge erlebt, die mir wirklich quasi das Herz zerrissen haben.
Ja.
Und man redet oftmals, was totaler Blödsinn ist. Wir haben wahnsinnig viel Geld verdient. Man redet da teilweise von Schmerzensgeld. Aber eine Dinge kann man kein Schmerzensgeld für verlangen und kann man das Verhältnis gar nicht erklären.
Ja.
Kleines Beispiel, ich war Trainer im Saarland, in Saarbrücken. Sind aufgestiegen in die Bundesliga, wunderbare Geschichte.
Ja.
Mein Sohn war in einem französischen Kindergarten.
Ja.
War natürlich toll, hat innerhalb von kürzester Zeit Französisch gelernt, ohne dass er heute noch nicht die Sprache schreiben kann.
Ja.
Tolle Entwicklung.
Ja.
Aber irgendwann kamen wir in eine Situation, Trainingslager, Wintertrainingslager.
Mhm.
Zweites Kind war auch da, noch nicht im Kindergarten, aber egal, in diesem Alter. Das war 92, 93. Trainingslager sind wir geflogen, 2,5 Wochen Trainingslager, gibt es heutzutage gar nicht mehr.
Yeah.
Waren erst Miami, von Miami nach El Salvador, von El Salvador nach Guatemala, da Spiele gemacht, weil wir kein Geld hatten, mussten was damit irgendwelchen Spielen finanzieren, damit das Trainingslager bezahlt wurde und so weiter und so weiter. Und kommen nach 2,5 Wochen wieder zurück.
Mhm.
Ich komme also mein Haus, Frankreich, klingel an, freue mich auf meine Kinder, freue mich auf meine Frau, 2,5 Wochen nicht da.
Ja.
Meine Frau macht die Tür auf, klar, wunderbare Begrüßung, die Kinder kommen angelaufen, hallo Papa, Freude von mir, die Arme waren breit, die beiden Kinder drehten sich um und spielten weiter.
Okay.
Das hat mir das Herz zerrissen. Das
kann ich mir wohl vorstellen.
Total die Bindung. Emotional, ja klar, zu den Kindern. Mhm. Die Kinder zu mir, klar. Mhm. Aber gelebt, nein. Weil derjenige, den ich zwar liebe, der ist aber nie da. Mhm. Und von daher nimmt er auch keinen Einfluss auf meine Entwicklung.
Ja, frei nach dem Motto, Mama, wer ist der Onkel und schläft er jetzt bei uns? Ne?
Ja, ganz so schlimm war es nicht. Ganz so schlimm war es nicht. Denn ich war ja täglich zu Hause.
Ja.
Aber trotzdem, Erziehungsfragen werden morgen oder nachmittags. Und nicht nachts bei Kindern gefällt. Und das hat meine Frau komplett allein gemacht. Und ich war in Ferien da, aber in Ferien hast du das Problem, das ist so, wenn du mit deinen Kindern, mit deiner Familie irgendwo hinfliegst in Urlaub und es geht los, du fliegst von Düsseldorf oder von Frankfurt aus, je nachdem, wo ich da gerade war.
Ja.
Und ich kennt aber jeder. Ja. Dann meint aber jeder, muss ein Selfie machen und so weiter. Und dann melden sich die Kinder wieder und sagen, hallo, hallo, das ist mein Papa, wir fahren jetzt mit dem ist Urlaub.
Meine Zeit, ne?
Der gehört mit mir. Das sind brutale Situationen.
Ja, das
und wenn dann es eskalierte in einer Zeit, da war ich bei so einem kleineren Verein unterwegs. Wir spielten gegen einen größeren Verein. Wir nahmen bewusst jetzt keine Namen.
Ja.
Und der kleinere Verein, der hat plötzlich dem größeren ordentlich das Bein gestellt, also sprich gewonnen.
Ja.
Dann kriegte ich plötzlich Morddrohungen.
Nicht dein Ernst.
Kriminelle unter diesen Fans.
Ja, verstehe.
Wurde sehr, sehr wahrgenommen, ernst genommen. Ich hatte Polizeischutz über 4 Wochen.
Kein Scheiß?
Ja, ja, bei den Spielen mit Polizeischutz und so weiter und so weiter. Was war alles brutal, war schlimm, aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass meine Kinder mittlerweile in der Schule waren und morgens mit verdeckten Ermittlern zur Schule gebracht wurden.
Ach, was?
Eine Grundschule. Das fragten natürlich dann nicht nur Lehrer, die früher sogar meine eigenen Kollegen waren. Ich war auch ursprünglich mal Lehrer.
Ja, du bist ja
die fragen,
in dem Lehrer gewesen, ne?
Ja, ja. Und da fragten natürlich die Kinder, was ist das denn, warum die Polizei? Was?
Ja.
Ja, wegen des Vaters. Ja, was hat der Vater denn verbrochen? Ja, eigentlich gar nichts.
Hm.
Und das erklär das mal den Kindern.
Verstehe.
Das sind Geschichten, die sind nicht schön. Und von daher, die Entwicklung meiner Kinder, die habe ich leider nur in Ferien oder wie auch immer begleiten können.
Ja.
Da war ich natürlich immer der Anlaufpunkt Nummer 1, wie heute noch. Hm. Wenn Mama irgendwann Nein sagt, wir müssen zum Papa gehen, der sagt immer ja.
Gibt es noch so Situationen, wo sie Mama um Rat oder wo sie eine Frage stellen, Mama sagt Nein und dann gehe ich zum Papa.
Bei Fragen nicht, bei fast allen materiellen Dingen. Ob man ein neues Pferd haben darf oder wie auch immer.
Ja.
Und die Mama dann sagt, eins reicht und der Kostenpunkt X, der sollte nicht überschritten werden, aber dann ist da ein Pferd, was besonders gut ist.
Ja.
Dann muss man zum Papa gehen. Und der Papa kann ja gar nicht Nein sagen, denn das ist bis zum heutigen Tag so. Meine Kinder sind beide aus dem Haus.
Ja.
Aber das Verhältnis ist jetzt überragend gut.
Jetzt meine Frage
ich,
gewesen.
Jetzt kann ich der richtige Vater sein. Jetzt kann ich ja, obwohl ich noch weniger Zeit habe als zu dem Zeitpunkt.
Echt?
Ja, ja, als zu dem Zeitpunkt, als ich noch als Trainer unterwegs war.
Okay.
Aber das liegt daran, weil ich ein unkoordinierter Mensch bin wahrscheinlich, ne? Und Termine ohne Ende habe.
Ja, so hätte ich dich aber nicht eingeschätzt. Du hast auf mich von außen, deshalb auch ganz bewusst, ich kenne dich nicht, aber du hast auf mich so gewirkt, als wärst du immer sehr, sehr strukturiert und organisiert unterwegs gewesen.
Ja, aber kommt zu viel. Ne?
Ja, du musst auch immer mal die Pause-Taste drücken, aber da kommen wir später zu. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, um das Gespräch aufzulockern, weil ist ja noch nicht locker genug. Peter, ein Jahr ohne Harley fahren oder ein Jahr ohne über Fußball zu reden?
Boah, ja, beides, geil, ne? Beides nicht möglich.
Da ja, ist entweder oder, geht nicht.
Nee, geht nicht. Deckel drauf.
Ein einziges Team für immer lieben oder alle Vereine der Bundesliga einmal trainieren dürfen?
Nee, ein Team für immer lieben.
Okay. Die perfekte Kabinenansprache, die viral geht oder der Sieg, den keiner jemals erwartet hätte?
Also meine Kabinenansprachen, die waren teilweise, bin sicher, nicht großartig, aber außergewöhnlich.
Mhm. Teilweise auch grenzwertig?
Doch, klar. Indem ich gar nicht gesagt habe, sondern mein Co-Trainer versaute Witze erzählt hat.
Ja, hast du mal erzählt, habe ich mitgekriegt, das ist ja geil.
Ja, war eine geile Geschichte, ja. Nein, also meine Sitzung, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine und da hat nichts draus zu suchen.
Okay. Einen Tag als Bundesliga-Schiedsrichter erleben oder eine Woche als Spieler zurück auf den Platz?
Und dann lieber Spieler.
Lieber ein ruhiges Leben als Hobbyangler oder noch einmal die Hektik und Leidenschaft des Trainerdaseins?
Das ist überhaupt keine Frage. Trainerdasein ist keine Hektik, ist auch keine Stress, das ist nur Spaß.
Pass auf, Peter, und jetzt müssen wir beide was für die Allgemeiner tun. FC Schalke 04 oder der VfL aus Bochum?
Geht nicht.
Kannst du nicht?
Nee, geht nicht. Doch, geht wohl. Eine Enttäuschung war zu groß beim VfL Bochum, da hatte der Verein aber nichts mit zu tun.
Mhm.
Von daher die emotionalsten Momente VfL Bochum. Verbindung und Mitgliedschaft. In Bochum habe ich meine Mitgliedschaft zurückgegeben. Das hat aber einen Grund gehabt, mit dem Verein nichts zu tun, sondern mit einer Person.
Ja, ich weiß. Wobei du auf Schalke auch einmal extremst enttäuscht wurdest. Das hört man auch immer raus, wenn du darüber redest, dass du auf dem Aufstiegsplatz rausgeworfen wurdest und weißt bis heute nicht warum. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu.
Das war eine andere Geschichte.
Was dich extremst ausmacht, ist, dass du gesagt hast, als du wurdest mal gefragt, ey, bist du auch Fan von den Mannschaften, die du trainierst? Und hast du gesagt, ja, ich sympathisiere mit denen, aber ich bin doch kein Fan. Wenn ich in Köln anheuere, bin ich doch nicht gleich FC Köln-Fan und genauso ist es mit den anderen Vereinen. Außer beim VfL Bochum.
Das ist richtig, weil komplett andere Situationen mich zum VfL Bochum gebracht haben. Komplett andere Menschen.
Erzähl mal, du kamst aus L.A. Aalen, ne?
Ja.
War das so?
Unter wahnsinnigen Bedingungen. Der leider schon verstorbene Werner Alte gehört, hat eine ganze Menge mit zu tun.
Ja, da musst du mir auch gleich nochmal erzählen, wie das mit der Prämie war.
Und die UEFA-Pokalprämie. Mhm. Ja. Und die Absprache mit dem alten Präsidenten oder Geldgeber von L.A. Aalen war eine andere.
Okay.
Also ich bin beurlaubt worden, so ähnlich wie auf Schalke. Wir waren recht erfolgreich, haben ein Spiel verloren. Und nach dem Spiel wollte der Herr Spicker mir zeigen, welche Solidarität er zu mir hat, wie er von mir überzeugt ist.
Vom L.A. Aalen jetzt?
Von L.A. Aalen. Und der hat gesagt, oder mir ein Angebot gemacht, finanziell war es sowieso Wahnsinn, was ich da verdient habe. Okay. Oder nicht verdient habe, bekommen habe. Mhm. Und nach dieser Niederlage in Schweinfurt, vergesse ich nie, rief er mich abends an und sagte, ja, Peter, war scheiße gelaufen und so weiter. Nee, Trainer, scheiße gelaufen und ja, klar, kann passieren. Ich habe mich auch vercoacht in einer Angelegenheit, aber kann auch passieren, war noch ein junger Trainer und so weiter. Ja, aber du bist doch super und du passt zum Verein, du hast richtig was entwickelt, ich möchte deinen Vertrag um 4 Jahre verlängern.
Okay.
Sag ich, ja, okay, ich sag dir morgen früh Bescheid, ich muss mit meiner Frau sprechen, die ist schon zu Bett. 20 Minuten später rief er mich an, Peter, du bist gefeuert. Nicht mehr Trainer, sondern Peter, du bist gefeuert. Sag ich, was ist mit dir los? Du hast sogar meinen Vertrag verlängern wollen.
Was?
Ja, das war so, weil ich erstmal mit meiner Frau sprechen wollte. Und das war
fühlt er sich ans Bein gepinkelt.
Ja, nun gut, alles klar. Dann war es eben so. Dann hat er mich immer fürstlich weiterbezahlt und immer weiterbezahlt. Und dann gesagt, du bleibst mein Trainer, ich zahle dich weiter. Und hat mir dann Bonbons noch zwischen, ich habe ihn besucht auf Mallorca, hat er eine Hütte gehabt und so weiter. Und immer wieder, immer mehr Geld und mehr Geld.
Aber
mit
welcher Intention denn?
Der wollte verhindern, dass ich irgendwo anders Trainer werde.
Was?
So, das ging mir dann irgendwo so auf den Geist, scheiß dann auf das Geld. Dann lass mich wenigstens raus. Ich habe verstanden. Er ist davon ausgegangen, wenn ich bei einem Zweitligisten Trainer bin, Aalen muss ja aufsteigen, das ist ja sein Konzept, dann bin ich ja sein Gegner. Ja. Das wollte er verhindern.
Ja gut, da hätte er aber auch 30 andere Trainer noch bezahlen müssen.
Ja, aber das Problem war, der musste es ja irgendwo formulieren. Das hat er dann eben so formuliert und ich habe so formuliert. Aber wenn ich dann einen erstklassigen Verein bekomme, er meinte Bundesliga, erste Bundesliga, erstklassig, habe ich eigentlich auch geglaubt, dann lässt er mich doch aus dem Vertrag. Ja, selbstverständlich, ein Mann an Wort, war bei ihm so, bei ihm so.
Okay.
Es kam nichts, kam da der Verein aus der zweiten Liga, da brauche ich gar nicht hinzugehen, uninteressant. Ja. Außerdem, warum, ich nehme das Geld weiter mit, mache Urlaub, kann mich um meine Kinder kümmern, kann Harley fahren, kann Golf spielen, wunderbar.
Ja.
Plötzlich auf dem Weg zu Helmut Spicker, am Flughafen Düsseldorf, noch nicht angekommen, geht bei mir das Autotelefon, Heinz Klöwe, damals Sportdirektor oder Manager vom VfL Bochum. Du Peter, kannst du dir vorstellen, der Herr Altegör möchte dich sprechen. Ich habe vorher schon zweimal mit dem Herrn Hilpert gesprochen, der leider auch schon verstorben ist, und war zweimal einig beim VfL Bochum, aber bin nicht Trainer geworden. Da hatte ich natürlich auf dem VfL Bochum solch einen Hals. Aber egal. Herr Hilpert war ja nicht mehr da und Herr Altegör, wir konnten uns beide nicht leiden, wir kannten uns beide aber gar nicht. Haben uns respektvoll begrüßt, guten Tag und auf Wiedersehen.
Kannst du dir vorstellen, woher das rührte, dass ihr euch beide nicht...
Bitte?
Kannst du dir vorstellen, woher das rührte?
Ja, weil wir beide nach außen komplett andere Typen waren.
Ja.
Beide extrovertiert. Ja. Werner Altegör machte den Eindruck nach außen der Patriarch, aber nicht unbedingt der Positive, der alles bestimmt und so weiter.
Ja,
Neuro, einer, der dir nichts gefallen ist.
Ja. Und weißt du was, ich hatte den Michael Wurst letztens bei mir in Arbeit und da habe ich ihm die Frage gestellt, oftmals ist es so, die Erfahrung habe ich gemacht, dass ich Menschen, die ich nicht kenne, oder die man noch nie erlebt hat, vorverurteile und nicht leiden mag und hinterher herausfinde, warum das so ist, weil wir uns nämlich extremst gleich sind.
Zum Beispiel.
Danke dir, Peter. Michael hat gesagt, das ist nicht so.
Ja, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, wir sitzen da beim Herrn Altegör im Büro, bei ihm im Büro zu Hause und verhandeln. Die Verhandlung war eigentlich lächerlich. Wir sind ganz schnell klargekommen, aber wir wussten, erstmal wusste ich, meine Position ist so, VfL Bochum brauchte von heute auf morgen einen Trainer. Wir hatten 11 Punkte Abstand auf Mainz 05, die damals mit Jürgen Klopp aufsteigen wollten, mussten oder wie auch immer. Wir 11 Punkte dahinter, aber unser Ziel war auch Aufstieg.
Ja, ich weiß.
Und ich mit meinen Gedanken auf die Frage, glauben Sie, Herr Neuruhrer, dass Sie mit dieser Mannschaft aufsteigen? Da sage ich, ja, bin ich von überzeugt. Wen möchten Sie denn als Verstärkung noch haben? Gar keinen. Ich bin von der Mannschaft überzeugt. Ich kannte die Mannschaft gar nicht. Ich kannte sie wohl, weil ich ja selbst gegen die schon gespielt habe und so weiter. Ich kannte Fanny Heinemann und kannte viele Mitarbeiter und kannte die Mannschaft. Also eben als Gegner, der sich die Mannschaften anguckt.
Ja.
Also wir sind einig, wunderbar, geben uns die Hand und sage ich, wir haben nur ein Problem. Oder ich habe nur ein Problem. Ich habe da einen in einer Abführung wahnsinnigen Präsidenten, der mich weiterhin bezahlt. Das ist der Herr Spicker, der sitzt auf Mallorca. Und der lässt mich nur zum erstklassigen Verein, also zum Bundesliga-Verein raus.
Ja.
Daraufhin sagt der Herr Altegger in seiner Art, Herr Neurohrer, der VfL Bochum ist erstklassig. Oh, klick, ging mir die geistige Glykolyse an.
Ja.
So, ja, dann können wir ja mal anrufen und dann machen wir eine Telefonschalte nach Mallorca.
Verstehe.
Am anderen Ende sitzt Helmut Spicker. Ja, Trainer, was ist los? Ja, Helmut, kannst du dich daran erinnern? Egal, was wir beide da getrunken haben, aber du hast doch mir ein Wort gegeben darauf, wenn ich einen erstklassigen Verein finde, dann gibst du mich frei. Ja, Peter, weißt du doch, wie das ist. Wenn ich sage, ja, dann ist das so.
Mhm.
Hast du einen? Jo, Helmut, ich habe einen erstklassigen Verein.
Mhm.
Der hat gar nicht gefragt, welchen Verein. Meinte er, ja, tut mir leid, aber dann wünsche ich dir viel Glück, hast die Freigabe. Ich unterschreibe beim VfL Bochum und der nächste Gegner war?
Nicht dein Ernst.
Ahlen.
Sehr geil.
Ich bin in meinem Leben noch nie so beschimpft worden von einer Person wie von Helmut Spicker. Ja, ja gut, war ein guter Tipp von Werner.
Die Sachen muss man durch.
Ne? Ja, ja, genau. Wir sind übrigens aufgestiegen beim VfL Bochum.
Ja, das weiß ich noch. Peter, du bist mit 17 Jahren beim Probetraining DJK Gütersloh, wenn ich mich richtig informiert habe. Zweite Liga Nord damals.
Ja.
Hast dich verletzt. Und das war so schwer, dass du 2-3 Jahre kein Fußball gespielt hast. Auf jeden Fall nicht vernünftig.
Nee, gar nicht.
Gar nicht mehr?
Danach wieder. Danach hat es ja wieder für die dritte Liga gereicht.
Ja. Dein Wunsch, dem Profifußball irgendwie erhalten zu bleiben, wurde aber eher größer, als er kleiner wurde. Und hast den überhaupt nicht ad acta gelegt. Sag mir, woher du den Eifer und den unbedingten Willen hattest, dein Ziel, dein Plan so weiter zu verfolgen, in welcher Form auch immer, Profifußball zu leben.
Wenn du hier im Ruhrgebiet groß wirst, welche Vereine auch immer um dich rum sind, hast du mit Fußball zu tun. Mein Elternhaus war 300 Meter entfernt vom damaligen Volksparkstadion, Spielvereinigung Mahl, war auch ein Verein, der auch mal in der dritten Liga gespielt hat und so weiter. Und als Kind, ja, ich habe Tennis gespielt und musste reiten und so weiter und so weiter. Mein Elternhaus war nicht unbedingt auf Fußball geeignet, obwohl mein Vater früher selber Fußballer war.
Okay.
Aber irgendwo habe ich dann reingeschlichen und ich habe mich da ganz gut verkauft, habe mit meinen Eltern Abkommen getroffen, dass ich Fußball spielen darf und weiter und so weiter. Dann hatte ich den Traum, Profi zu werden. Und dieser Traum, jüngste Profi in Deutschland zu werden, mit 17 leider ausgeträumt, vorbei mit der Verletzung. Der Traum ist aber geblieben. Nur mir war klar, ich war immer relativ nah an der Realität, chancenlos als Profifußballer was zu werden, also denke ich um. Dann werde ich eben Profitrainer.
Okay.
Was noch schwerer war, weil die eigene Leistung nützte gar nichts. Du hast null Chancen. Wenn du nicht Nationalspieler, Bundesligaspieler warst, hast du, egal was du kannst, mittlerweile arbeitet der BFB ran, dass sich da auch bloß nichts dran ändert.
Eine
Punktverteilung, du kannst nicht mal die größten Lizenzen machen.
Okay.
Die ich aber gemacht habe, ich habe zwischendurch dann Diplomsport, Sportwissenschaften und andere Sachen studiert, egal.
Ja.
Ich habe einen Amateurverein trainiert, habe nebenbei Tennisschulen gehabt, habe nebenbei in einer Schule gearbeitet. Alles war nur nebenbei, weil mein Traum war ein anderer. Profitrainer zu werden. Und ich war gefrustet bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe mich beim Bundesliga-Verein als Konditionstrainer, nicht mal Co-Trainer, sondern Konditionstrainer beworben. Hatte mittlerweile den Trainerschein und den Trainerschein und den Trainerschein, den letzten allerdings noch nicht. Aber ich war ja an der Sporthochschule Köln, habe da auch mitgearbeitet am Fußballlehrer und so weiter und so weiter. Aber dieser Schein fehlte. Warum soll ich den noch machen? Denn ich habe keine Chance, in die Bundesliga zu kommen. Ich mach's auf Anraten meiner Frau. Wenn du Lust dran hast, dann mach's doch eben.
Ja.
Mach ich's tatsächlich und lerne da Horst Rubesch kennen.
Ja, das war die glückliche Fügung. Ne?
Und das war vom Himmel geschickt. Ja. Horst Rubesch holte mich als Co-Trainer, weil wir gemeinsam den Lehrgang bestanden haben. Herzlichen Glückwunsch. Und ich hatte damit den Einstieg. Aber das war noch nicht vom Menschlichen her, das war eine Zusage, die er eingehalten hat. Aber was er dann gemacht hat, das ist einzigartig im Fußball überhaupt. Horst Rubesch wurde nach dem Oberhausen-Spiel Rot-Weiß-Essen gegen Oberhausen, finde ich kurioserweise, bin ich am Samstag eingeladen, von Rot-Weiß-Oberhausen, das Niederrhein-Pokal, Halbfinale.
Ja.
So bei diesem Derby ist Horst Rubesch nach diesem Derby entlassen worden.
Okay.
So, und wie jeder Trainer, klar, er hatte noch Vertrag und Horst Rubesch hat auf sein Geld verzichtet, im Falle, dass Rot-Weiß-Essen mich, seinen Co-Trainer, als Cheftrainer.
Nicht dein Ernst?
Das hat er gemacht. Und all das, was ich im Fußball nachher erreicht habe, habe ich nur erreicht über Horst Rubesch. Ohne Horst Rubesch wäre ich nicht in die Situation gekommen, überhaupt im Fußball-Profi-Geschäft arbeiten zu dürfen. Und noch weniger hätte ich die Chance gehabt, Cheftrainer zu werden.
Das zeugt aber von extremer Größe, ne? Also
absolut. Horst Rubesch habe ich, wie gesagt, der bestimmt alles zu verdanken. Großartiger Mensch. Und das hat er auch in anderen Bereichen schon unter Beweis gestellt. Also ich habe immer all das, was ich gemacht habe in meinem Leben, immer mit einem Traum Traum versehen.
Ja, also
und dann bleibst du Trainer. Ich habe 619 Pflichtspiele gemacht als Trainer im Profifußball. Ja. Nicht ganz so viele, haben so viele.
Herzlichen Glückwunsch.
Über diese Jahre, ja, da haben einige Leute viel für mitmachen müssen. Über 30 Jahre in diesem Geschäft, aber immer noch ein Traum. Deswegen fragen mich alle, du hast so das erreicht und das erreicht. Ja gut, ich habe eins nicht erreicht, ich habe noch nie einen Titel. Ja, Zweitliga-Aufstieg, wunderbar, ist schön, aber ich habe die Schale noch nicht.
Jetzt mal ohne Witz, Peter, ne? Das, was du erlebt hast, das, was die Menschen dir gegeben haben, das, was du den Menschen gegeben hast, da komme ich später beim Abspann nochmal zu. Ist das nicht viel mehr wert als die deutsche Meisterschaft, was du alles
mitgenommen hast? Ja, natürlich, aber wir reden ja nicht von deutscher Meisterschaft. Ich rede von, ja, ich bin mal deutscher Meister geworden, als Spieler. Hm. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, deutscher Studentenmeister mit der Sporthochschule Köln.
Aber immerhin.
Immerhin, aber ich rede ja von Realisierung meines Traums, auch im normalen Leben. Mein Traum war immer totaler Blödsinn, dein eigenes Haus zu haben, unabhängig zu sein und eine Ehe zu führen, in der es ja
relativ harmonisch abläuft.
Nicht relativ, also meine Ehe ist ein Traum.
Okay.
Man kann es sich nicht vorstellen. Ich war, naja, weil ich alles so veranstaltet habe, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, kann man besser nicht wieder gehen.
Lass wird sein.
Lass mich besser sein. Mit Sicherheit Vorbild für alle Menschen, aber genau in anderer Form.
Okay, verstehe.
Mach genau das Gegenteil und mach das Richtige. Mhm. Naja, aber diese Frau hat mich eben bekehrt, hat mich in der schwersten Stunde meines Lebens kennengelernt, hat mich nicht gekannt, aber hat mein Erscheinungsbild gedeutet, das ist einer, der das und das. Ja, das war ich aber leider nicht. Okay. Das war nur ein Erscheinungsbild. Okay. Ich musste mich dann auf und darlegen und ja, und da ist die größte Liebe des Lebens.
Sensationell.
Und das Glück, und, das Glück und der Traum. Wie gesagt, und der Traum, die Schale in der Hand zu halten. Ob es DFB-Pokal ist oder von mir aus die deutsche Mannschaft, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Aber der ist da. Und dieser Traum, der ist zwar nicht realisierbar, weil als Trainer habe ich vor 10 Jahren gedacht, ich höre auf.
Ja.
Aber wenn jetzt, solange ich mich so fühle, wie ich mich fühle, irgendein Verein kommt mit Ambitionen, zum Beispiel ja, der VfL Bochum besucht, der Sportdirektor und Sportvorstand und so weiter und so weiter, dann wäre ich bereit, weil der Traum noch da ist. Also die Energie, irgendwas zu machen und der Wunsch, der Antrieb, die Motivation, sagt man heutzutage, der ist da. Solange der noch da ist.
Merkt man gar nicht.
Ne? Gut, ich halte mich auch zurück. Ne? Solange der dort da ist, ja, ob realisierbar oder nicht, habe ich Antrieb.
Du hast gerade eben gesagt, realisierbar, Antrieb, der Wunsch. Die Gesundheit spielt ja auch eine große Rolle. Eigentlich, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber das passt gerade ganz gut und ist mir auch extrem wichtig. Wir gehen mal ein Stück weit zurück. 9.6.2012, du weißt ganz genau, welcher Tag das war. Ich komme da jetzt zu. Du stehst im Sandbunker von Loch 17. Im Golfplatz Leite?
Nee, ich weiß nur, dass ich in den Bunker geschlagen habe. Alles andere haben wir mir erzählt.
Kommen wir gleich zu. Du schlägst den Ball raus und 4 Tage später wachst du aus dem Koma auf.
Ja.
Dein Leben hat sich danach grundlegend geändert?
Mein Leben nicht.
Also für euch da draußen, Peter hat in dem Fall einen Herzinfarkt erlitten.
Ja.
Ist dann reanimiert worden im Bunker.
Mehrfach,
und auch, und dann auch nochmal auf dem Weg. Krankenhaus, Abtransport, anderes Krankenhaus verlegt. 4 Tage später aufgewacht im Kreise seiner Familie und dem damaligen Vereinsarzt des VfL Bochums, Doc Bauer. Schöne Grüße an Doc Bauer. Ja. Die Familie und der Doc Bauer, ich greif mal kurz vor, Peter, ne, bin mal deine Soufflöse heute.
Ja.
Hat dann die Familie von Peter, Frau und Kinder darauf vorbereitet, dass der Peter, der da aufwachen könnte oder aufwacht, nicht unbedingt der sein könnte, der er vorher war. Peter wachte auf, guckte an seinem Körper runter, sah die Schläuche und sagt, nimm mal die Scheiße ab hier. Doc Bauer daraufhin, macht euch keine Sorgen, Peter wird der Alte.
Ja, so ungefähr war es. Genau. Ja, die Geschichte wird gut wiedergegeben. Ja, mein Leben hat sich danach nicht großartig verändert. Klar, ich rauche nicht mehr, keine einzige Zigarette seit dem Tag, obwohl ich nur gerne rauchen würde, hat mir Spaß gemacht. Und ja, das war früher, wenn man mit den Harley-Touren, die wir weiterhin gemacht haben, nach einer kurzen Pause haben wir Tests gemacht, inwiefern ich überhaupt belastbar bin.
Ja, okay, verstehe.
Aber wir haben ja mit unserer Gruppe vom VfL Bochum, die Harley Brothers sind da bekannt, alle 50 Staaten der USA mit der Harley Davidson durchfahren.
Wahnsinn,
Wahnsinn. Und da waren die Jungs eben dabei.
Ja.
Da hat man abends auch schon mal ein bisschen Whisky getrunken, ne, wenn man tief gefroren irgendwo auf den Rockies kam. Auch das habe ich gestrichen. Ne? Klar, aber ich trinke mein Weinchen, ich trinke 2, 3 Weinchen, überhaupt keine Frage. Man trinkt sich ganz gerne mal auch mal ein. Normal. Ich verhalte mich ansonsten nicht anders wie vorher auch. Ich mache Sport. Ich bin glücklicherweise, war ich vorher auch topfit, kerngesund. Und
ja, und du sagst ja auch, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass Termin an Termin sich aneinander reiht in deinem Kosmos, an deinem Tag und 24 Stunden teilweise in einer Woche auch nicht genug sind. Du hast auch irgendwann mal gesagt, dass Stress, den wir als Stress empfinden, dein Benzin ist.
Richtig.
Und dass, wenn du keinen Job hast, eigentlich die Stressphase beginnt.
Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Ich habe den sogenannten oder auch Freizeitstress gehabt.
Mhm.
Hört sich toll an. Hört sich wirklich toll an, wenn wir berichtet haben, ja, was hast du die letzten 2 Wochen gemacht? Ja, wir waren erst New Mexico, von New Mexico dahin, dann nach Hause gekommen. Ja, dann haben wir hier geguckt. Sind wir dann nach Marbella geflogen, also nach Malaga geflogen, Marbella, eine Runde Golf gespielt, von Marbella nach Mallorca.
Ja.
So, dann machen wir Kugel, dann sind wir zum Sommerski, weil man auf dem Kitzsteinhorn zum Beispiel Ski fahren konnte, oben bis 12 Uhr. Dann sind wir runtergefahren, haben nach dem Skifahren noch ein klein wenig Golf gespielt.
Verstehe.
Tolles Leben, überall. Haben wir gedacht, ja, ist ein tolles Leben.
Aber nicht meins.
2 Wochen lang kann man dann machen. Die 2 Wochen ist schon 1 Woche zu lang.
Echt?
Und dann ist bei mir der Stecker gezogen. Da bin ich wahnsinnig geworden.
Ja, glaube ich dir.
Wenn du dann nicht irgendwo, ich habe glücklicherweise Fernsehsendungen gehabt, aber das ist mein Traum nicht, mein Leben nicht.
Verstehe.
Mein Leben ist Fußball. Ja, ja. Ja, und wenn du da nicht in Bezug auf Fußball, in Realisierung deines Traumes, oder nicht Realisierung, aber du hast ein Ziel, keinen Antrieb hast und nicht gefragt bist, das war für mich Stress.
Das glaube ich dir.
Und das waren wohl, wie einige Ärzte sagten, aufgrund meiner ganzen physiologischen Angelegenheiten, einer der Mitauslöser dieses
Herzinfarktes. Total kontraproduktiv. Gehen wir nochmal zurück auf den Platz. Ne? Was ich krass finde, ist, dass 6 Jahre vorher am selben Loch, Kohlen Rudi?
Nee, das war nicht am selben Loch.
Ey, da bin ich total falsch informiert, sorry.
Mein Herzinfarkt war bei uns in Haus Leite, kennt jeder, auf der 17, vorletzte Loch.
Ja.
Das war das Kuriose. Die Flightpartner von mir hätten mich im Prinzip, ich lag 5 unter meinem Ziel, unter meinem Handicap, hätten mich einfach nur die Hand führen müssen, Scorecard unterschreiben und ich wäre endlich einstellig geworden. Aber was haben die gemacht? Die haben mich wiederbelebt.
So ein Scheiß aber auch.
So ein Scheiß aber auch. Da bin ich zurückgestuft worden auf No Return, ist im Golfen so, Turnier nicht mehr, zu Ende gespielt, eine Stufe runtergestuft worden. Scheißegal. Aber Cole Rudy, Koryphäe, der ist an einer 15 in meinem Beisein verstorben.
Ah, okay.
Und an dieser 15 ist ein Jahr vorher, auf dem gleichen Tag, ein anderer Senior verstorben.
Was?
Das war Wahnsinn. Ja, also Löcher 15 und 17 sind auf Haus Leite nicht die beliebtesten.
Na ja, glaube ich dir wohl. Ja. Bist du oft da?
In jeder freien Möglichkeit.
Okay.
Also fast täglich, aber eben nicht immer 18 Loch, weil ich Termine habe zwischendurch.
Man merkt ja selber, dass du extrem viel zu erzählen hast, viel erlebt hast. Und man darf sagen, dass du in circa 5 Wochen, ziemlich genau 5 Wochen, 70 Jahre jung wirst. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Du hast über die letzten Jahrzehnte diverse Anekdoten, Geschichten und Dinge, die das Leben so schreibt, erzählt. Und meine Frage ist, gibt es irgendetwas in deinem beruflichen, privat lassen wir jetzt mal außen vor, weil privat soll auch privat bleiben, haben wir beide abgemacht, beziehungsweise hast du mir ganz klar so auch zu verstehen. Gibt es irgendwas, was du bisher noch nie erzählt hast oder wo du gesagt hast, ja komm, ey, halte ich mir feste für ein Jubiläum und wir haben ja heute ein Jubiläum.
Ja. Nee, es gibt ein Prinzip von den Fußballern, die noch wirkliche Fußballer sind.
Ja.
Nicht irgendwelche Selbstdarsteller, Außendarsteller oder wie auch immer, sondern wirkliche Fußballer. Mhm. Was in der Kabine, und das sind die größten Geschichten, was in der Kabine geschieht, bleibt in der Kabine.
Mhm.
Und das ist eine Sache, bei mir kam es nie vor, ein guter Bekannter, ehemaliger, sehr guter Bekannter, Regisseur Sönke Wortmann, an meiner Penne ich war ein bisschen älter, zum Abitur gemacht und der fragte auch schon mal nach, als er angefangen hat, so in den ersten Filmdingen da. Dreharbeiten in der Kabine. Nee, sagt, bei mir kommt kein einziger Kameramann oder wer auch immer in die Kabine. Kabine ist Kabine.
Ja.
Das ist die Heimat der Spieler und da ist das Wohnzimmer nicht nur, das ist alles.
Ja.
Ja, und da kommt keiner rein, da kommt auch nichts raus. Da gibt's ja eine lustige Geschichte in Bezug auf mein Verhalten an dem vorhin schon mal angesprochenen Tag, als wir mit Alemannia Aachen aufgestiegen sind. Wir gewinnen also in Aachen und das war uns klar, mir klar.
Ja.
Und dass Union nicht verliert gegen Mainz, war mir auch klar.
Mhm.
Hatte andere Gründe.
Mhm.
Also ich war davon überzeugt. Wenn ich überzeugt bin, kann der Mannschaft das nicht mitgeben.
Ja, okay.
Aber ich habe es der Mannschaft mitgegeben.
Ja. Warum warst du davon überzeugt, dass Union nicht verliert?
Ich hatte gute Drähte zu Union, aber ich hatte einige Spieler da, die ich früher mal betreut habe. Und die Verhältnisse zu vielen, vielen, fast allen Spielern, die ich mal betreut habe, ist nach der Karriere von mir immer noch, aber auch bei Wechsel zum Verein immer noch da geblieben.
Kommen wir gleich nochmal.
So, und das war großartig. Und den Jungs habe ich gesagt, könnt mal für mich auch was tun. Ich habe versucht, für euch was zu tun, ob es geklappt oder nicht, eine andere Geschichte. Aber gebt mal ein bisschen Gas gegen Mainz 05. Ne?
Ja,
außerdem habe ich da ein Wort von Kloppo, der hat gesagt, wenn wir gegen die nicht gewinnen am letzten Spiel, haben wir in der Bundesliga nichts zu suchen. Da war Kloppo noch ein bisschen unerfahren.
Mhm.
War ein ganz, ganz junger Trainer. Ne?
Ja, die Berliner fanden das auf jeden Fall sensationell.
Auf jeden Fall nicht so gut, dass er das gesagt hat. Dann habe ich dir nochmal klar gemacht. Dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten dazugefügt. Mit Mannschaftsfahrten kann man was machen und so weiter. Mhm. Christian Fiel ist dann von Union im Falle eines Aufstiegs vom VfL Bochum von Union Bochum gewechselt. Ja. Also gibt es Gründe genug, auch für Union Gas zu geben.
Ja.
Also das war vollkommen klar. So, also da es mir klar war am Donnerstag Pressekonferenz. In der Pressekonferenz kam dann von einigen Journalisten die Fragen, ja, Herr Neuer, und im Falle, dass es klappen sollte, können wir dann mit in die Kabine. Nein, sage ich, kein einziger kommt in die Kabine.
Verstehen.
Alle, die sonst in der Kabine waren, sind in der Kabine. Da geht natürlich die Post ab, ist klar.
Mhm.
Der Einzige, der da reinkommt, außerhalb der Crew, die immer da war, ist Präsident Werner Altogröhr, weil das ist sein Aufstieg. Ich habe die Mannschaft gar nicht zusammengestellt. Und dann hat der Präsident gemacht mit meinem Vorgänger Ernst Dietz und mit meinen Mitarbeitern, die ich übernommen habe. Ich nicht. So, ich durfte die ganze Sache nur begleiten. Aber es kommt Werner Altogröhr rein, sonst keiner.
Ja.
Und schon gar kein Journalist.
Ja.
Alles klar. 10.000 Aachener waren mit dabei. Ich bin, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon vom Platz geflogen, weil ich Theater mit Jürgen Berger hatte. Ich habe mehr in der Kurve gestanden und habe da mit Berlin gehört, als unten auf dem Platz noch irgendwas machen können. Da hat der Fanny Heinemann gemacht auf dem Platz. So, dann war das Spiel zu Ende. Man flutete den Rasen. Mitten auf diesem Rasen stand ich auch. Habe nur noch meinen ehemaligen Alabasterkörper zeigen können, weil meine Klamotten waren vom Leib gerissen und so weiter. Und irgendwo, ich weiß nicht, wie viel Schluck Rotwein man mir eingeschüttet hat, war wunderbar. Ich habe es auch getrunken, logischerweise. Nach 20 Minuten vielleicht kam ich verkratzt und ja schon leicht an dem Tee, komme ich in die Kabine und die Jungs, Ermüdungsbetten rumgespritzt, wie man es eben so kennt aus einigen Bildern. Und in der Tür, Rahmen steht drin, Arme verschränkt, Werner Altogröhr, wie seine Art war. Und guckte sich dann an, hatte riesen Spaß dabei. Seine Jungs, sein Aufstieg und so weiter. Ja. Großartig. Ja. Und neben ihm steht jemand, sag ich, verdammte Scheiße, den hast du schon mal gesehen. Gibt's doch gar nicht. Und überleg. Und wie ich halt bin, spontan gehe ich auf ihn zu, umarme erst den Präsidenten, den Altogröhr, gehe auf ihn zu und sage, pass mal auf, du Eisvogel. Ganz schnell raus aus der Kabine. Ich habe am Donnerstag gesagt, kein Journalist, ihr seht zu, dass du rauskommst.
Und?
Werner Altogröhr guckte mir und sagt, Trainer. Das ist nicht Ihr Ernst, das ist unser Ministerpräsident.
Nicht dein Ernst.
Sehr geil. Dumm gelaufen.
Ja, von Politik hast du nichts weg.
Dumm gelaufen. War ein größter Fan von VfL Clemens, war einer der größten Fans von VfL Bochum überhaupt. Er hat mir das verziehen. Er durfte auch in der Kabine bleiben. Ja, aber das sind so Geschichten, die kannst du erzählen.
Ja,
aber ansonsten geht's nicht. Ne? Die Vertrauenswürdigkeit, die du dir aufbaust, die geht damit verloren. Ne?
Ja, und du bist auch eins unmittelbar nicht mehr, das, was du dir alles aufgebaut hast, nämlich authentisch.
Ja.
Du hast gesagt, es passiert nicht, kommt nichts aus der Kabine, kommt nichts aus meinem Privatleben, ihr könnt mich alles fragen, was den Fußball anbelangt.
Ich
helfe euch, alles kein Ding, aber den Rest lassen wir sein. Eine Sache noch, Chris Kramer, den ich ja nicht nur seit dem Finale des Weltmeisterschaftsfinales, glaube ich, war, auf einmal sich ein bisschen geschüttelt hat, ne, und nicht mehr wusste, wo er war, sondern auch auf seine Erfolge beim VfL damals. Er war ja auch
Der Chris Kramer hat mit Leon Goretzka im Mittelfeld die wesentliche Rolle gespielt.
Absolut, aber du kannst mir doch nicht sagen, was du ihm erzählt hast damals, dass du das wirklich ernst gemeint hast. Der Chris Kramer hat mir oder allen erzählt, dass du ihm nach dem ersten Training beim VfL gesagt hast, für mich bist du ein Nationalspieler und du wirst.
Ach so, ja, richtig.
Aber das hast du doch nicht so gesehen, tatsächlich so.
Ich hatte es so erwartet, wenn sich alles in vernünftige Bahnen bewegt.
Okay.
Wenn der VfL abgestiegen wäre. Wäre Kramer mit abgestiegen, Goretzka mit abgestiegen.
Ja, ja.
Wobei Leon hatte noch einen kleinen Vorteil dem Chris gegenüber, weil er Leon noch jünger war.
Ja.
Der konnte ja noch in der Jugend spielen. Er ist als A-Jugendlicher hat er schon mitgemacht.
Ja.
Chris war 2 Jahre älter, glaube ich.
Ich meine schon.
Oder 3 Jahre älter. War ausgeliehen. Das war das Großartige an ihm. Der war ausgeliehen von Leverkusen, meine ich. Ausgeliehen zum VfL Bochum. Also dem hätte es fußballerisch gesagt, kalt am Arsch vorbeigehen können.
Mhm.
Der war beliebt aufgrund seiner Art und Weise.
Ja.
In der Mannschaft war er akzeptiert, weil es ein Riesenfußballer war. Ich habe keinen Spieler in dem Alter gesehen, der solch ein taktisches Verständnis hatte wie Chris Kramer.
Ja.
Spielsituationen zu erkennen und daraus was zu machen, Chris Kramer.
Ja.
Wenn es eng wurde, den Ball gefordert. Chris und eng war es ja dann nur beim VfL Bochum, Chris Kramer.
Ja.
Und irgendwo musste ich ja versuchen, dieser Chris Kramer ist ja auch mit dem Verein, genauso er alleine nicht, aber alle anderen, sind ja in diese Situation reingeraten.
Ja,
und die sah so aus, im Leben schaffst du das nicht mehr. Und das erste Spiel, was wir in Cottbus damals machen, Cottbus war ein Aufstiegskandidat, wir haben Grottenfußball gespielt. Es war grauenvoll. Aber der Effekt des neuen Trainers, sagt man, totaler Blödsinn, sind andere Situationen anders interpretiert worden. Und du hast selber eine andere, nicht mehr die Versagensangst, sondern du sagst, ey, wir fahren dahin, wir gewinnen.
Ja.
Und wir fahren hier nicht hin, um nicht zu verlieren. Nee, scheiße, das war anders. Das musst du den Spielern ja mitgeben. Aber wie willst du denen mitgeben? Und wie willst du dich davon überzeugen? Egal, was du rhetorisch drauf hast, du musst irgendwo plakative Dinge entwickeln. So, und dann habe ich denen gesagt, nach dem ersten Training, also dem zweiten Training, richtig, wesentliche Spieler habe ich zu mir geholt, habe einzeln mit denen gesprochen. Dann habe ich denen ihre Qualitäten erklärt. Was soll ich denn die Schwächen erklären? Kriegen wir mit.
Ja, du musst deswegen ja auch das einzahlen, was auf die Konten einzahlen, die wichtig sind. Ne?
Wir reduzieren das ganze Fußballspiel auf Leidenschaft, ist einfach.
Mhm.
Ja? Aber die hat ja nichts gereicht. Die hat ja nicht ausgereicht, um aus der Situation rauszukommen. Also Selbstbewusstsein und keine Versagensängste mehr.
Ja.
Und dann habe ich den Jungs klargemacht. Oh, Leon Goretzka, das wird der Kuhn für den Nationalspieler. Der kam gerade aus der Jugend raus.
Ja, ja.
Chris Kramer, sag ich, du hast einen Weg ganz nach oben. Normalerweise, dass du hier spielst, jetzt ja vielleicht noch, aber du gehörst zu Real Madrid.
Ja.
Von deiner, oder auf dieser Ebene.
Ja.
Erst haben sie mich angeguckt und haben gedacht, der hat einen Fisch im Gehirn.
Ja, auf jeden Fall. Rostigen Nagel im Kopf.
Habe ich auch von mir aus, aber es hat ja gewirkt. Darauf kommt es an. Und der Junge ist Weltmeister geworden.
Ja.
Und Leon Goretzka ist Nationalspieler geworden.
Hat er gestern wieder bewiesen.
Welche Fehler da bei Bayern München gemacht wurden.
Ja, absolut.
Und welche Fehler Nagelsmann vorher gemacht hat, so einen Jungen nicht mitzunehmen.
Ja.
Aber
schöne Grüße an dieser Stelle an Chris Kramer.
Ja,
habe ich auch schon auf meiner Liste für in Arbeit. Vielleicht hilft der Pedder mir ja auch.
Ja, Chris Kramer hat ein Buch geschrieben. Ich glaube auch nicht über Fußball, sondern über sein Privatleben. Mhm. Stellt er im Deutschen Fußballmuseum vor.
Mhm.
Und Chris Kramer ja selber, ich war ja nur kurz sein Trainer. Sein Glück, sonst wäre er nicht so gut geworden.
Vielleicht. Wobei er gesagt hat, dass er dich extremst feiert und dich super in Erinnerung behalten hat. Und auch du Eindruck hinterlassen hast. Ne?
Ja, mag sein. Aber Chris Kramer, allein die kurze Zeit, die ich ihn betreut habe, hätte dafür gesorgt, hätte ich 3 Bücher schreiben können.
Ehrlich?
Ja, Weltklasse. Absolute Weltklasse. Aber macht man ja nicht.
Erzähl mir von, der VfL kommt in den UEFA Cup. Du hast es geschafft?
Wir haben es geschafft.
Ja.
Ich war der Begleiter.
Du warst der Kopf? Ihr habt es geschafft?
Ja, weil wir da noch andere Maßnahmen hatten. Und das vergisst man auch grundsätzlich. Aufgestiegen, Leute abgegeben.
Mhm.
Drin geblieben, Leute abgegeben, UEFA-Pokal erreicht, Slavo Freier weg. Also die ganzen Leistungsträger, alle verkauft.
Ja.
Weil Altegör und sein Vorstand, Mitarbeiter, eine Linie gefahren haben. Im Gegensatz zu den Schwarz-Gelben in unserer Nachbarschaft.
Ja.
Wir haben uns an alle Auflagen, Bedingungen und wie auch immer gehalten. Wir haben niemals Verstöße gemacht.
Ja.
So, also ich musste die besten Spiele abgeben, obwohl wir erfolgreich waren.
Ja, du hast immer wieder bei Null
angefangen. Und dann haben wir Entschuldigung, aber Präses, das geht so nicht. Ne? Wie soll ich hier mein Ziel erreichen? Ich bin dann beim VfL Bochum am ersten Mal nicht beurlaubt worden. Ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Ja,
funktioniert nicht mehr, ja.
Dann 4. Jahr abzusteigen, hat ein Loch in mir gerissen. Ne?
Ja.
Meine Mitarbeiter konnten besser nicht sein. Da sind Freundschaften entstanden, bis zum heutigen Tage.
Ja, ja.
So, aber jedes Jahr die besten Spiele abgeben zu müssen, hat nichts mit Aufbauen zu tun.
Hm.
So, und du wirst nachher als derjenige dargestellt, ja,
alles
vor der Kurve getanzt und alles gegen die Wand gefahren.
Ja.
Moment mal, aber wenn dir jedes Jahr nicht Spieler dazukommen, die du aufbauen kannst,
und
jedes Jahr werden dir welche weggezogen und du sollst das gleiche Ziel erreichen, dann ist nicht möglich. Dann sieht man jetzt in der Bundesliga großartiger Trainer, der ich ja gar nicht sein wollte, ist egal, aber großartiger Trainer in Heidenheim.
Ja,
wenn ich den Weg mache, kann man vergleichen mit dem VfL Bochum. Aufgestiegen, Konferenz League und wie auch immer Spiele.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Aber die 3 wesentlichen Spieler.
Weg.
Hinten links weg und 2 vorne weg.
Ja.
Und nicht ersetzen kann. Ja, dann stehe ich unten. Das ist vollkommen normal. Und das war beim VfL Bochum immer der Fall.
Und dafür macht er eigentlich recht vernünftig, ne?
Nee, absolut. Nicht,
lass mal die Weichmacher weg. Eigentlich recht vernünftig. Der macht es gut.
Absolut.
Ja?
Absolut.
Mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat.
So sieht's aus. Und
das
ist eben der Unterschied zwischen den erfolgreichen Trainern. Was ist Erfolg? Erfolg muss man erstmal definieren. Pep Guardiola gilt als der Erfolgreichste, hat mit Sicherheit am meisten Titel geholt, von mir aus. Ja, aber der ist noch nicht mit Freiburg in den UEFA-Pokal gekommen,
nee,
weil er den Verein gar nicht trainieren würde.
Nee.
Und wenn ich mein Leben lang nur Real Madrid, Barcelona, Manchester City für ein paar Milliarden Schulden von mir auch mit Leute aussuchen kann, die Besten dieser Welt aussuchen kann, hätte ich mir zugetraut, auch mal vielleicht Meister zu werden mit denen.
Mhm.
Ja, aber ist nicht der Fall.
Ja,
also kannst du den Trainertypen, der kann ja nichts dafür, der Pep, glorreich für ihn, wunderbar für ihn.
Mhm.
Kannst du nicht mit dem anderen Trainer vergleichen. Die haben grundverschiedene
Voraussetzungen.
Und jeder Trainer, egal wie gut er ist, wenn er schlecht ist, ist es scheißegal. Aber egal wie gut er ist, ist immer abhängig von der Mannschaft.
Ja.
Und ich kann im Training alles richtig machen, kann jeden Spieler richtig angesprochen haben, kann jeden Spieler taktisch richtig eingestellt haben. Den Ball über die Linie drücken oder den Ball zu halten,
dann
muss so der auf dem Platz steht. Also Spiele gewinnen, tut immer nur die Mannschaft und nicht der Trainer.
Erzähl mir noch mal kurz von der Prämie UEFA-Pokal Werner Altegger.
Ja, das war nach dem Aufstieg. Nach dem Aufstieg haben wir bei der Aufstiegsfeier, ich mit dem Glas Rotwein in der Hand und Werner Altegger mit seiner üblichen halben Liter Apfelsaftschorle.
Echt? Hat er immer Apfelsaftschorle getrunken?
Ja, zu meiner Zeit. Ne?
Hm.
Hat auf jeden Fall nie ein Glas Rotwein mit getrunken. Aber ist egal. Dann war der Feier gesagt, wir müssen ihren Vertrag verlängern. Nein, müssen nicht, aber... Würde ich gerne machen.
Aha.
Hat er mir den Vertrag verlängert, so, mündliche Absprache, alles wunderbar. Ist dann nachher schriftlich gemacht worden, alles richtig und richtig. Ja, waren noch irgendwelche Klauseln drin, sagt, nee, ich bin mit dem zufrieden, ist super. Und sag aber so aus Spaß.
Ne?
Ja, deutsche Meisterschaft, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber können wir auch mal reinschreiben. Ohne UEFA-Pokal da rein. Wie gesagt, wir reden von Aufsteiger. VfL Bochum. UEFA-Pokal.
Ja, so wie du halt bist, ne?
Er hat geschmunzelt, der Präsident sagte, ja, alles klar. Ich kriege den Vertrag, 2-3 Wochen später. Alles drin, Aber UEFA-Pokal gar nichts. Haben wir ja so grober gesprochen. Gar nichts. Meisterschaft natürlich auch nicht. Spielerei.
Ja, ja.
Aber alles war genauso drin. Punktprämien und so weiter. Alles wunderbar. So, und dann erreichen wir tatsächlich den UEFA-Pokal. Auf jeden Fall Trainingslager. Beim Trainingslager war es immer so, dass der Präses Aldegar mit seiner Frau angemeldet irgendwo zum Essen kam mit der Mannschaft.
Okay.
Das war auch der Fall. Wir waren in der Klosterpforte, haben zusammen gegessen. Präses war mit dabei.
Mhm.
Und dann sagte der Präses zu mir, kurz vor Ende des Essens, Trainer, wir müssen uns gleich nochmal sprechen.
Mhm.
Ja, wo sollen wir uns denn sprechen? Ja, da und da, in dem Laden, in der Klosterpforte.
Ja.
Hat er ein Zimmer eingerichtet.
Mhm.
Zimmer eingerichtet, ganz toll. Er saß, Gläschen vor sich, für mich eine Flasche Rotwein auf dem Tisch. Sag ich, was ist denn hier? Ja, ich muss dich sprechen. Der Präses, wir sind gerade UEFA-Pokal, wunderbar.
Schmeißt du mich jetzt raus, oder was?
Ich habe schon mal erlebt, muss ich jetzt gehen. Habe ich irgendwann falsch gemacht.
Déjà-vu,
ja? Ja, dachte ich, ja, klar. Nee, er hat sich bei mir entschuldigt. Sag ich, Präses, wofür entschuldigen Sie sich? Er tut mir leid, das ist mir total abhanden gekommen, aber ich bin bei Ihnen in der Schuld. Nicht der VfL Bochum, er.
Ja.
Ich sage, Präses, wisst ihr nicht was? Ja, Sie haben einige Gelder nicht bekommen. Sag ich, welche Gelder? Ich habe jedes Geld. Doch, UEFA-Pokal. Sag, wie UEFA-Pokal? Haben wir eine Prämie bekommen? Mannschaft, Trainer, alle gleich.
Ja.
Ist doch wunderbar. Ja, aber wissen Sie nicht mal, bei der Aufstiegsfeier haben wir vereinbart. Sag, wir haben nichts vereinbart. Wir haben darüber gesprochen, aber war ein Gag, oder? Nee, das war kein Gag. Wir haben uns die Hand drauf gegeben.
Oh.
Hat der Präsident Altegar mir das Geld privat, sein Geld, überwiesen.
Unglaublich.
Ja, das ist unglaublich. Und der Mann wird irgendwo vor dieser Mitgliedschaft, die wir da hatten, teilweise Mitgliedschaft, ja, dargestellt, als wenn er dem Verein was angetan hätte. Mhm. Unglaublich. Das war unglaublich. Das war herzzerreißend, wenn ich sehe, was der Mann für den Verein gemacht hat.
Mhm.
Selbstlos. Und wie die Außendarstellung, liegt natürlich an ihm, wie diese Außendarstellung war.
Ja, absolut.
Unglaublich.
Wie hast du das empfunden damals, als du das zweite Mal beim VfL gegangen
bist? Ja, beim ersten Mal bin ich selbst gegangen.
Beim zweiten Mal
nicht. Beim zweiten Mal bin ich fristlos. Erstmal fristlos.
Ja, das war ja auch ein Novum, ne? Also muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja.
Aber mit was ist die Mehrzahl von Novum? Noven?
Novi.
Novi? Mit Novi kennst du dich ja aus.
Nach dem Rauschmiss hatte ich mal Stadionverbot, dann haben sie vergessen aufzuheben. Dann bin ich mit dem VfL Bochum nach Hannover gefahren und sage, ich darf eigentlich hier gar nicht rein, ich habe Stadionverbot. Ja, da war ein leicht geisteskrank, da war der Präsident und der hat mich beurlaubt, weil ich das Präsidium, sein Vorgängerpräsidium, gelobt habe. Das ist natürlich die richtige Kündigungsgrund, ist klar, ne?
Unglaublich.
Ja, aber war eben so. Ja, beim VfL Bochum war es so, dass, da war klar, kann man namentlich festmachen, Christian Hochstetter in Verbindung mit dem damaligen Finanzvorstand.
Aber warst du mal nicht dicke mit Christian Hochstetter?
Ich war noch nie dicke mit ihm.
Ach so, dann war das ironisch gemeint, dass du gesagt hast, mein Freund Christian
Hochstetter. Ja, das war eine andere Geschichte. Aber egal, auch die gehören ja nicht in die Öffentlichkeit, aber Christian Hochstetter und ich passten gar nicht, warum auch immer.
Okay.
Wir haben uns nur die Hand gegeben und haben gesagt, im Sinne des VfL Bochum, vergessen wir das, was war.
Ja.
Lass uns für den VfL Bochum zusammenarbeiten.
Okay.
Und ja gut, die Hand hätte ich besser nicht genommen, aber egal.
Was
da passiert ist, war Wahnsinn. Und das eskalierte dahingehend, es gab ja keinen Grund, mich rauszuschmeißen. Es lief ja, wie der Herr Philis, Aufsichtsratsvorsitzender, auch bei der Abschlussfeier, die wir da hatten nach dem Spiel gegen St. Pauli, gesagt hat, es geht so weiter, wunderbar, wir sind alle zufrieden und toll. Kam an und wollte ein Glas Rotwein mit mir trinken, konnte ich aber nicht, weil zu dem Zeitpunkt hatte meine Frau einen Unfall und so weiter und so weiter. Ich musste nach Hause nach dieser Weihnachtsfeier, bin dann vom Fanny Heinemann angerufen worden, ich möge bitte bevor dem Training, am nächsten Dienstag war es, Montag war frei, möge ich bitte zuerst zu Christian Hochstetter da oben gehen, bevor ich zum Trainings. Wir waren immer eine halbe Stunde vorher, Trainingsbesprechung und so weiter und so weiter. Ich sage, der kann warten bis nach dem Training. Nee, du sollst vorher, ganz, ganz wichtig. Na gut, bin ich dann hochgegangen, kam man entgegen mit dem Finanzvorstand und hat gesagt, fristlos gefeuert wegen Vereinsschädigungsverhalten, Verunglimpfung des Aufsichtsratsvorsitzenden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Die Verunglimpfung sah so aus, wir haben vorher irgendwann gegen Ingolstadt gespielt.
Ja.
Verlieren in Ingolstadt, die sind in dem Jahr übrigens aufgestiegen.
Ja.
Kann man also ruhig durchaus mal verlieren.
Ja.
Und der Kommentar soll gewesen sein vom Herrn Philis, Aufsichtsratsvorsitzender, ich weiß es nicht, soll gewesen sein, diese Mannschaft hat keinen Charakter. Mit diesem Zitat, ob richtig oder falsch, vermag ich nicht zu beurteilen, wurde Andreas Lute, mein Kapitän, konfrontiert.
Okay.
Und Andi Lute sagte, derjenige, der nicht bei der Mannschaft ist, kann auch nicht beurteilen, ob Charakter, die sollten besser den Mund halten. Mit dieser Aussage von Lute wurde ich nach dem Spiel, nach der Pressekonferenz konfrontiert. Ich weiß nicht, ob es Günter Pohl war oder wer auch immer, wurde von einem Bochumer Journalisten damit konfrontiert, was ich dazu sagen würde. Ich sage, was soll ich dazu sagen? Hat der Andreas Lute recht? Und außerdem ist mein Kapitän, wenn der gefragt wird, hat er das Recht, was zu sagen.
Mhm.
Ja, stehen Sie zu der Tatsache, dass er was gesagt hat, oder stehen Sie auch zu der Aussage? Sag, ich stehe auch zu der Aussage. Mhm. So, und das war der Grund, mich fristlos rauszuschmeißen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, habe ich auch gesagt. Dass da noch ein paar krumme Dinge anders im finanziellen Bereich gelaufen sind, das war noch eine andere Geschichte. Aber das sind wieder Sachen, die...
Lässt sie nicht gucken.
Sind irgendwann mal, nicht, sind irgendwann
aber ich glaube nicht, dass das das Einzige war, was dazu geführt hat, dass Pedanoro dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr Trainer beim VfL Bochum war. Ich glaube, da schwelte im Hintergrund auch einiges. Dann haben wir auch ein Stück weit, wer sich mit dem VfL auseinandergesetzt hat, in Nuancen auch schon mitbekommen. Und da warst du dann am Ende des Tages das schwächste Glied in der Kette oder einfach zu laut. Kann man sehen, wie man will.
Klar, wie man möchte.
Ja, ihr Lieben, als Redakteur dieser Sendung und als Intro- und Outro-Sprecher muss ich sagen, ich bin wirklich froh, diesem Gespräch beigewohnt haben zu dürfen, denn das war fantastisch. Also so ehrlich und so detailreich und so dich wirklich uns näher bringend, Peter, hat hier selten einer gesprochen. Aber was ziehen wir jetzt daraus? In Arbeit als Learnings, wie man heute so neudeutsch sagt, für unsere persönliche Kabine. Da würde ich sagen, erstmal sei immer du, sei du in deinem Charakter, sei du in deinen Fähigkeiten, in deinen Stärken, fordere auch, was du brauchst, um deine Arbeit gut zu erledigen und wenn du es partout nicht bekommst, dann trenn auch mal den ein oder anderen Weg. Sei hin und wieder minimal auch strategisch clever und mach mal ein strategisches Foul. Alles in allem, bleibe aber immer offen, ehrlich, klare Kante. Und was man hier auch lernen kann, ist, dass bei aller Kompetenz, die man sich erarbeitet, bei allem Können, bei aller höchsten Qualifikation, es trotzdem so ist, dass man ab und zu das Vitamin B braucht, eines Mentors, eines Türöffners, um dahin zu kommen, wo man es verdient hat, hinzukommen. In dem Fall war es ja zum Beispiel Horst Rubesch. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Sei diesen Türöffnern und Mentoren gegenüber dankbar und wertschätzend, was wir auch hier gehört haben, wie wertschätzend du über Horst gesprochen hast. Das ist, glaube ich, ein wunderbares Paket für eine befriedigende und erfüllende Karriere in jedem Bereich. Vielen Dank, Peter. Das war famos.
Peter, wir sind schon am Ende, ey.
So schnell ging's.
Boah, war mega, ne?
Ja,
also mir hat's gefallen.
Ich dachte, das war erst die Warmachphase.
Ja, ja, aber du hast doch gleich noch Termine, hast du gesagt.
Ja gut, das ist eine andere Geschichte. Aber nee, Termine verschieben ist bei mir nicht.
Ich habe jetzt 23 Gäste in Arbeit gehabt und ich glaube, jeder war auf seine Art besonders. An dich von mir völlig pathetisch, lieber Peter. Danke, dass du mich vor allem beim VfL begleitet hast. Danke, dass du für mich vor der Ostkurve getanzt hast. Du bist der beste Tänzer der Welt.
Ja.
Danke für alles, was du uns gegeben hast und dass du dich niemals, niemals hast verbiegen lassen. Danke.
Ich danke. War ein nettes Gespräch.
Ja. An euch da draußen, das war die 24. Folge von In Arbeit. Die Jubiläumsfolge mit einem Jubiläumsgast. Sehr, sehr geil, wie wir bei uns sagen im Ruhrpott. In kurzer Zeit ein echter Kumpel geworden. Teilt, liked, werdet Follower. Ja. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit. Danke, Peter.
Das Thema ist gut, wir bleiben in Arbeit. Ne?
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Skotnik. Eine Produktion von Westwind Stories.